Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Breaking news from KSBW Action News 8.
Breaking news out of Moss Landing tonight.
There is a fire at the Vista Energy facility there. That is, it's a natural gas.
Moss Landing im Februar 2025. Im Berichtsgebiet des kalifornischen Newsenders KSBW gerät ein anfänglich kleiner Brand außer Kontrolle.
It seemed to be faded, and then over the past 45 minutes, this thing has gone crazy.
It has exploded.
Die TV-Bilder zeigen eine gewaltige brennende Ruine, die mächtige Feuerbälle in den schwarzen Nachthimmel speit. Glenn Church, County Supervisor und zuständig für die wichtigen Infrastrukturprojekte im Bezirk, ist bestürzt.
We've got to take a whole new look at this way. I mean, we've been given guarantees.
Wir haben von den Unternehmen, den Verantwortlichen, Garantien erhalten, dass sie die Dinge unter Kontrolle haben werden. Darauf haben wir alle vertraut. Das ist eine neue Technologie. Man kann nicht immer vorhersagen, was passieren wird. Aber was wir hier sehen, ist ein Worst-Case-Szenario.
Das Feuer ist nicht löschbar, denn es lodert in einem Batterie-Großspeicher, dem bis dato größten der Welt. Schadenssumme $400 Millionen, mindestens. Denn die vom Brand in die Luft geschleuderten Schwermetalle gelangten auch in die Umwelt. Klagen nicht ausgeschlossen. Nur, betrifft uns das in Deutschland? Ganz sicher. Die neue Technologie, die an der Pazifikküste in einem Flammeninferno verbrannt ist, ist das nächste große Ding der deutschen Infrastruktur.
Mit Megabatterien gegen den Blackout. Stromspeicher für die Energiewende. Von Tobias Landwehr.
Im Dortmunder Stadtteil Phoenix West hat man eine gute Sicht auf die früher als Westfalenstadion bekannte Heimstadt des Fußballclubs Borussia Dortmund. Blickt man zur anderen Seite, nach Osten, sieht man alte, stillgelegte Hochöfen und den Gasometer. Früher Werkzeuge des Kohle- und Wirtschaftswunders, heute genutzt für Kunst und Kultur. Hier hat die Firma Amprion ihre Zentrale in ein entstehendes Geschäftsviertel gelegt. Amprion ist einer von vier Netzbetreibern in Deutschland. Ihre staatlich verbriefte Aufgabe ist es, alle Erzeuger, Verbraucher und Lasten gleichermaßen am Stromnetz auszubalancieren, um Stromausfälle und Engpässe zu vermeiden. Die Batterie-Großspeicher kommen der Firma gerade recht, so Hendrik Neumann, Amprions Chief Technical Officer.
Ich sage, es ist sehr eilig. Wir sollten besser heute als morgen anfangen, diese Maßnahmen zu entwickeln und ins Netz zu bringen.
Und tatsächlich, die Netzbetreiber haben so viele Anfragen zum Errichten von Anlagen wie nie zuvor.
Wir reden deutschlandweit über etwas mehr als 200 Gigawatt Anschlussanfragen, also 200.000 Megawatt, was schon eine ganz beachtliche Größenordnung ist.
200.000 Megawatt. Zum Vergleich: Wären diese Batterien alle voll aufgeladen, könnten sie die Hauptstadt Berlin volle 6 Tage lang mit Strom versorgen. Das ist gewaltig. Doch für einen Netzbetreiber wie Amprion dienen solche Batterien einem anderen Zweck. Sie sollen die Kohle- und Atomkraftwerke ersetzen. Nicht beim Strom, sondern bei der Netzstabilität. Wie anspruchsvoll es ist, Angebot und Nachfrage fein auszutarieren und gegen Störungen abzusichern, hat der jüngste Blackout in Spanien und Portugal eindrücklich gezeigt. Der Ausbau von Sonne und Wind verlangt ganz neue Konzepte.
Heute ist es noch so, dass viele der Großkraftwerke ja diese systemstabilisierenden Eigenschaften liefern. Und wir werden nicht diese Kraftwerke außer Betrieb nehmen können, ohne nicht dafür einen Ersatz zu haben. Also jetzt einfach gesprochen, Kohleausstieg wird nicht gelingen, wenn wir es nicht bis dahin geschafft haben, diese stabilisierenden Eigenschaften durch andere Anlagen und andere Betriebsmittel bereitzustellen.
Für Laien haben sie sonderbare Namen. Momentanreserve, Blindleistung, Regelenergie. Ohne diese Features steht jedoch ein Wechselstromnetz, das all unsere Steckdosen bedient, vor dem Kollaps. Der droht derzeit nicht akut. Doch ohne die Batterien wäre es irgendwann soweit. Denn bisher konnten die riesigen Generatoren der Kohle- und Atomkraftwerke Momentanreserve, Blindleistung und Regelenergie quasi im Vorbeidrehen bereitstellen. Die Herausforderung liegt dabei im Wechselstromnetz selbst. betrieben auf der Frequenz von 50 Hertz. Gibt es mehr Verbraucher im Netz als Erzeuger, sinkt die Frequenz. Es droht ein Blackout. Umgekehrt, wenn zu viel Energie eingespeist wird, steigt die Frequenz und angeschlossene technische Geräte können beschädigt werden. In beiden Fällen muss Energie rasch aus dem Netz genommen oder nachgeschoben werden. Je nachdem, wie schnell das geschieht, spricht man von Momentanreserve oder Regelenergie. Generatoren konnten das. Wind- und PV-Anlagen lassen sich jedoch nicht immer steuern. Die Sonne, das Wetter und die Gesetzeslage lassen das nicht immer zu. Anders die Batterie-Großspeicher. Sie sind dauerverfügbar und reagieren rasch.
Schnellste Qualität ist die Primärregelleistung. In weniger als 30 Sekunden springt die sofort ein. Und da kann man sich gut vorstellen, da sind Batteriespeicher natürlich prädestiniert für. Sie sind sehr schnell, weil sie über einen Umrichter sehr schnell die Leistung ins Netz bringen. Und genau das ist der Grund dafür, warum heute schon vornehmlich die Primärregelleistung in Deutschland durch Batteriespeicher bereitgestellt wird. Das ist schon Status quo, das ist wirklich gut. Wenn man jetzt mal weiter in die Zukunft guckt, dann müssen aber auch solche Systemeigenschaften wie Momentanreserve und auch Blindleistung durch Batteriespeicher bereitgestellt werden können.
Blindleistung ist die andere schwer zu greifende Größe unserer Netze. Sie ist die Energie, die man benötigt, damit die langen Überlandleitungen überhaupt Energie übertragen können. Hierzu bauen sich in den Stromtrassen mittels Blindleistung magnetische und elektrische Felder auf. Sie räumt dem nutzbaren Strom quasi den Weg frei. Blindleistung lässt sich nicht direkt nutzen, aber ohne sie läuft im Wechselstromnetz nichts. Und auch hier gilt, die richtige Menge ist wichtig, sonst drohen wieder Blackouts oder Geräteschäden. Batterien könnten für all diese Nebenleistungen die Lösung sein, wenn nur ein Bauteil nicht wäre, der Stromrichter. Bei Großkraftwerken ist es so, dass die riesigen, sich drehenden Generatoren allein durch ihre Masse und die Magnetfelder, die sich durch die unzähligen, in ihnen verdrahteten Spulen aufbauen, weiterdrehen und Spannung oder Blindleistung auf- oder abbauen, selbst wenn es einen Blackout in ihrer Nähe gibt. Generatoren stabilisieren und bilden das Netz. Sie können einen Blackout eindämmen, sodass er sich nicht über das ganze Land verbreitet. Batterie-Großspeicher brauchen dafür smarte Stromrichter. Und die gibt es so noch nicht.
Stand heute ist es so, dass diese netzstabilisierenden Eigenschaften noch nicht so ausgeprägt sind, wie sie eigentlich sein sollen. Und da gibt es auch noch eine ganze Reihe an Forschungsarbeit zu leisten. Auch für das Thema Momentanreserve sind noch einige technische Hindernisse zu nehmen. Ich bin da aber ziemlich optimistisch, weil wir einerseits in Forschungsprojekten, aber in einem Falle auch es bereits in die Anwendung gebracht haben. Nämlich zu zeigen, dass auch Umrichter wirklich auch in der Größenordnung im 100 MW-Bereich in der Lage sind, diese besonderen technischen Eigenschaften, wir sprechen von netzbildenden Eigenschaften, bereitzustellen.
Diese netzbildenden Stromrichter sind das Versprechen, aber auch die Herausforderung für die Branche. Den Investoren scheint das egal zu sein. Die Anfragen nach neuen Batterie-Großspeichern boomen. Cheftechniker Neumann hat für den Run eine Erklärung.
Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, meine persönliche Meinung, warum das gerade so ist. Das eine ist, dass halt die Kosten für Batteriespeicher deutlich zurückgegangen sind. Wir liegen da bei unter 100 Euro die Kilowattstunde Speicherkapazität. Das ist sicherlich eine Einflussgröße. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Energiesystem, was wir gerade planen, ja deutlich volatiler werden wird.
Mal produzieren Sonne und Wind weniger, mal mehr Strom als gerade benötigt. Genau das aber lockt die Investoren. Sie planen die Batterien als profitablen Verschiebebahnhof für Stromspitzen.
Wir haben sogar gesehen, dass mit zunehmender Häufigkeit, dass wir stärker negative Preise bekommen. Negative Preise entstehen ja immer dann, wenn ich einen Überschuss an Energie im System habe. Das ist natürlich für die Batteriespeicherbetreiber ja attraktiv, weil dann verdiene ich sozusagen zweimal. Ich verdiene einmal, wenn ich einspeichere, und ich verdiene nochmal, wenn ich dann zu einem hohen Preis ausspeichere. Das heißt also, die Charakteristik des zu erwartenden Energiesystems spricht klar für den Betrieb von Batteriespeichern.
In ganz Deutschland bemühen sich Investoren, die Technik zu platzieren. Dutzende, hunderte Male. An einer Schleife des Rheins in Duisburg ist es bereits soweit. Während seit über 70 Jahren Kühltürme des Kohlekraftwerks Walsum im Namen der STEAG, der Steinkohlen-Elektrizitäts-AG, Restwärmewolken in den Himmel dampfen, planieren Bagger für die Tochterfirma Eikeni das Nachbargelände, das nach dem Abbruch einer alten Kohlezeche brach liegt.
Wir sind da so ein bisschen, ich will nicht sagen am Ende der Welt, aber am Ende der Straße folgt tatsächlich der Rhein und da dann keine Brücke, sondern die Rheinfähre in Richtung Orsoy.
Eikeni ist Vorreiter bei Batterie-Großspeichern in Deutschland. Auf 10.000 Quadratmetern will das Unternehmen bis 2026 300 sogenannte Cubes aufstellen. Würfel etwas kleiner als ein Frachtcontainer, erzählt Pressesprecher Daniel Mühlenfeld.
Dann kann man das, wenn man da vorbeifährt, im Zweifelsfalle auch für ein typisches Gelände, Betriebsgelände eines Logistikers halten, auf dem dann containerverpackte Ware für den Umschlag vorgehalten wird.
Öffnet man einen Cube, blinken einem aus dem Inneren Batterien wie die Rechner einer Serverfarm entgegen. Zusammen liefern sie 50 Megawatt mit einer Speicherkapazität von 4 Stunden, also insgesamt 200 Megawattstunden. Christian Karalis leitet das Projekt. Die Energiespitze eines sonnigen Nachmittags wird sich so einspeichern lassen, erklärt er, und in die unterversorgten Abend- oder Morgenstunden schieben.
Wir haben das Thema Dunkelflauten oder Hellbrisen, wo eben entweder zu wenig Strom da ist oder zu viel Strom in einigen Stunden. Und deswegen auch die 4 Stunden, weil man damit tatsächlich innertäglich eine Optimierung durchführen kann.
Einen ersten Kunden gibt es schon. Die Deutsche Bahn hat sich 70% der Batterien reserviert. Damit könnte sie ihre ICE-Flotte gut 9000 Kilometer durch Deutschland schicken. Vorausgesetzt, die Großspeicher sind sicher und gehen nicht wie im kalifornischen Moss Landing unerwartet in einem Flammeninferno auf. Wie will man in Duisburg sicherstellen, dass sich die Katastrophe nicht wiederholt?
Jetzt in der neuen Ausführung, wo man ja mit diesen kleineren Cubes arbeitet, ist es so, dass wir über Abstände das sicherstellen. Und die Anlagen werden durchgehend überwacht auf Temperatur, auf Themen, wie verhalten sich die Zellen, sodass sie eigentlich vorher das Ganze abschalten, bevor es überhaupt dazu kommen kann, dass ein Brand entsteht.
Noch gibt es für Batterie-Großspeicher keine statistisch relevanten Daten. Für Autobatterien, die denen der Großspeicher sehr ähnlich sind, dagegen schon. Schwedische Behörden melden etwa, dass im Jahr 2022 von gut 600.000 registrierten Elektrofahrzeugen im Land 23 in Flammen aufgingen. Das sind 0,004%. Gleichzeitig kam es bei 4,4 Millionen schwedischen Verbrennern zu 3.400 Feuervorfällen. Und das sind 0,077% oder das 20-fache. Statistisch gesehen sind Elektroautos also feuerfester als Benziner und Diesel. Und auch bei Batterie-Großspeichern dürften die Risiken in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Nur, wenn es einmal brennt, dann eben heftig. Und wirklich sicher sein, dass eine Batterie nicht in Flammen aufgeht, kann kein Projektleiter in Deutschland. Kontrollieren kann man die Feuerfestigkeit einer Batterie nämlich nur während der Produktion. Die aber findet in Deutschland oder Europa so gut wie nie statt.
Die Zellen kommen aus China. Ich glaube, es gibt kaum noch Batterieprojekte, wo das nicht so ist. Bei unserem ersten Projekt, was wir 2016 in Betrieb genommen haben, waren es noch koreanische Zellen. Da war auch gar kein chinesischer Lieferant zu erhalten. Da war die Technologie aus Korea. Da sieht man auch, wie sich der Markt verändert oder auch die Technologie anpasst. Und wie gesagt, im Moment ist das führend, dass sie die Batteriezellen aus China bekommen.
Es gibt allerdings einen besonderen Ort in Deutschland, an dem man sich intensiv mit der Produktion von Batterien beschäftigt und mit deren Sicherheit. Man jagt sie sogar im Namen der Wissenschaft in die Luft. So klingt Forschung, wenn man eine Batterie zerstört. Wir befinden uns in Aachen an der RWTH, der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule.
Und hier haben wir eben die Möglichkeit, in diesen abgeschlossenen Prüfkammern die eben so eine Zelle dann kontrolliert hochgehen zu lassen und da zum Beispiel das thermische Durchgehen zu prüfen.
Die Prüfkammer sieht stabil aus. Wie dick die Wände sind Wolf fragt einen jungen Forscher, der gleich daneben am Laptop sitzt.
Das ist tatsächlich bei den Kollegen, die da, ich schätze 20, 30 bis Zentimeter. Genau, also sind verstärkte Türen. Das ist durchaus, können da eben schon gewisse Druckwellen auch entstehen, wenn so eine Zelle dann hochgeht. Und genau, darüber hinaus haben wir natürlich hier ein Abluftsystem, wo wir dann eben auch die Dämpfe, die Gase, die dann beim thermischen Durchgehen entstehen, entsprechend auch absaugen müssen, filtern müssen.
Sebastian Wolf arbeitet als Doktorand im Aachener Westen in den neuen und weitläufigen Laborhallen des Instituts für Batterieproduktionstechnik. Vor den Ingenieuren liegt eine Herkulesaufgabe: den gewaltigen Rückstand Deutschlands und Europas in der Batterietechnik gegenüber den Herstellern der Volksrepublik China aufzuholen. Ja, China vielleicht sogar zu überholen. Wie groß der Rückstand ist, erklärt Wolfs Chef, Heiner Heimes, Professor der Produktionstechnik für Lithium-Ionen-Batterien, in einem Büro neben den Laborhallen.
Ja, wir sind ja nicht etwas hinterher, wir sind ja deutlich hinterher. Wenn man das mal vergleicht, wo kommt der asiatische Markt her? Schauen wir uns eine Firma an wie BYD. BYD ist ein Elektrofahrzeughersteller, ein chinesisches Unternehmen, welches Elektrofahrzeuge jetzt auch im europäischen Markt anbietet. Ursprünglich kommt die Firma BYD aber aus dem Thema Batteriezellproduktion. Das heißt, die haben Batteriezellen produziert und haben dann eine Vorwärtsintegration gemacht und gesagt, hey, wenn wir gute Batteriezellen haben, dann können wir doch auch gute Elektroautos bauen. Und das zeigt einfach, wie tief der asiatische Markt im Thema der Lithium-Ionen-Batterie letztendlich drin ist und verwurzelt ist.
Deutschland ist also von Asien abhängig. Das bedeutet, dass man auch in Sicherheitsfragen auf chinesische Produzenten vertrauen muss. Denn jede Batterie ist eine Blackbox. Ihre Funktionsfähigkeit ist zerstört, sobald man sie aufmachen und überprüfen will. Dass sie von sich aus Feuer fangen kann, ist Folge des inneren Aufbaus moderner Batterien. Zwei verschiedene Elektroden, Anode und Kathode, dazwischen eine Trennschicht, ein sogenannter Separator, und ein Elektrolyt. Alle vier Bestandteile werden wieder und wieder innerhalb eines Batterieblocks wie in einer Torte geschichtet. Lädt oder entlädt die Batterie, wandern die elektrisch geladenen Teilchen, die Ionen, durch den Elektrolyten zur Anode oder Kathode und bauen eine Spannung auf oder ab. So lässt sich Energie speichern oder abgeben. Auch durch den semipermeablen Separator können die Ionen wandern. Ansonsten trennt er die beiden Elektroden sauber. Gefährlich wird es immer dann, wenn sich im Zellinneren Anode und Kathode berühren. Etwa wenn die Elektroden nicht richtig gestapelt sind. Ein zweiter möglicher Fehler liegt im Material. Oder wenn die Separatorfolie einen Riss bekommt, weil sie eventuell spröde oder schlecht produziert wurde. Auch dann kommt es zum Kurzschluss. Innerhalb eines kleinen Bereichs entsteht dann Wärme, die einen Brand erzeugt, der noch mehr Wärme produziert. Es kommt zur Kettenreaktion, bei der eine Batteriezelle nach der anderen explodieren und hochgehen kann, wie in Moss Landing in Kalifornien.
Sie können eine Lithium-Ionen-Batterie mit vielen Sicherheitsstandards ausstatten, beispielsweise sehr große Siegelnähte, dass die Ränder nicht auf einmal aufplatzen. Man kann dort Elemente integrieren, die den Stromfluss bei höheren Temperaturen unterbrechen können. Oder ich kann alles maximal billig machen, dann habe ich eine sehr günstige Batterie. Dann darf ich mich aber auch nicht wundern, wenn im Betrieb so eine Batterie viel schneller in Brand gerät. Und leider sehen wir auch das im asiatischen Markt, dass der asiatische Markt sowohl die hochqualitativen Batterien fertigen kann, aber auch sehr, sehr günstige Batterien.
Made in China, nicht made in Germany, hat die Batterien effizient und günstig gemacht. Die billigen Batterien aus China sind es, die, neben den Preisschwankungen am Strommarkt, den Boom der Batterie-Großspeicher antreiben und die Batteriebauer weg von der Autobranche und hinein in die Strommärkte locken. Wie groß indes die Abhängigkeit von dem Land aus Fernost ist, zeigt eine kürzlich von den Universitäten Münster und Aachen veröffentlichte Studie. Sowohl die Prozessketten zur Herstellung der Batterien als auch die Raffinierung entscheidender Batterierohstoffe wie Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan wird jeweils zu 60-75% von chinesischen Firmen kontrolliert. Dennoch gibt sich Produktionsforscher Heimes optimistisch.
Wir als Europäer und auch als deutscher Industriestandort haben dort in den letzten Jahren eine Aufholjagd gemacht, die auch wirklich von deutschen Ministerien wie dem BMBF super unterstützt wurden. Aber es ist natürlich eine Aufholjagd. Und diese Aufholjagd ist nicht in 3 oder 4 Jahren abgeschlossen, weil der asiatische Markt sich natürlich auch weiterentwickelt.
In dem Wettrennen um die beste Batterie liegt Deutschland trotz der bisherigen Anstrengungen weit zurück. Vor allem in der vorherrschenden Lithium-Ionen-Technik. Wäre es nicht besser, bei dem Forschungsrückstand auf neue, ganz andere Batterietechniken zu setzen?
Das ist absoluter Schwachsinn. Wir investieren jetzt gar nicht in das Thema Batterie, können wir eh nicht mehr aufholen. Lass uns doch bitte warten und wir überholen, ohne überhaupt erst aufholen zu müssen. Vom grundsätzlichen Ansatz versteht man das, glaube ich, relativ schnell. Es gehört aber zur Wahrheit dazu, dass es diese Alternativtechnologie nicht gibt.
Schwefel, Aluminium oder Nanocarbonstrukturen sind Kandidaten, um die Lithium-Ionen-Batterien, die wegen der oft schlechten Abbaubedingungen für Mensch und Natur in afrikanischen und südamerikanischen Ländern in der Kritik stehen, zu ersetzen. Noch sind diese Alternativen jedoch nicht industriereif. Anders steht es um Natrium-Ionen-Batterien. Diese sind jetzt schon nutzbar. Und Natrium ist im Gegensatz zu Lithium einfacher und günstiger verfügbar.
Selbstverständlich kann man mit einer Natrium-Ionen-Batterie die gleiche Energiemenge bereitstellen wie mit einer Lithium-Ionen-Batterie. Der Nachteil ist nur, dann wird die Batterie schwerer und sie wird größer.
Für Fahrzeuge wäre das ein Problem. Für die Batterie-Großspeicher ist das jedoch egal. Sie müssen sich weder bewegen, noch haben sie große Platzprobleme. Natrium wäre also eine veritable Alternative. Kommt sie womöglich bald aus Deutschland? Wohl eher nicht. Denn egal ob für Natrium- oder Lithium-Ionen-Batterien, es bräuchte dafür erst einmal eine kompetitive Fabrik in großem Maßstab. Eine solche gibt es in Deutschland derzeit nirgendwo. Immerhin, in Münster soll demnächst eine Forschungsfabrik den Betrieb aufnehmen. Wie groß der Schritt zu einer konkurrenzfähigen Produktion ist, wird klar, als Doktorand Sebastian Wolf im Aachener Forschungslabor vor einer Apparatur steht, die an eine Waschmaschine erinnert. Sie produziert das sogenannte Slurry, ein grauer Schlamm, der an eine Gesichtsmaske erinnert. Aufgestrichen auf eine dünne Kupfer- oder Aluminiumfolie wird daraus eine Elektrode. Die Menge ist überschaubar. In der Industrie müsste die Anlage 1 Dutzend Meter hoch sein.
Typischerweise sind das riesige Anlagen mit mehreren 100 Litern an Slurry-Volumen, die da auf einmal hergestellt werden. Hinzu kommen Dosiersysteme, das heißt, es sind Anlagen, die sind durchaus mehrere Stockwerke hoch, wo diese Aktivmaterialien tonnenweise angeliefert werden müssen in der Zellproduktion.
Das Rennen um die großen Batterien hat den deutschen Strommarkt erfasst. Bisher allerdings ohne, dass deutsche oder europäische Batterien beteiligt wären. Die Batterie-Großspeicher werden Deutschland zwar nicht tagelang durch eine Dunkelflaute tragen, doch sie helfen erheblich dabei, dass unser Stromnetz in der Energiewende stabil bleibt. Batterie-Großspeicher können Energiespitzen verschieben und jeden Tag und jede Nacht nachhaltiger gestalten. Das macht die Speicher auch zum Spekulationsobjekt. Unterdessen nehmen die Forscher in Aachen noch mit ihrer örtlichen Produktionsanlage im Kleinformat vorlieb. Und Doktorand Sebastian Wolf erklärt begeistert, was denn etwa bei Batterietrocknung oder Erstladung alles möglich wäre, wenn die nötige Forschung im Großformat endlich beginnen könnte.
Wenn ich hier nicht nur 10 Zellen aufbaue, wie bei uns im Forschungslinienmaßstab, sondern mehrere tausende Zellen am Tag, dann ist das natürlich auch eine gewisse Kapitalbindung. Ich habe da Zellen über Tage liegen, die werden danach im Aging weiter überwacht und da brauche ich riesige Anlagen, Hochregallage, um diese Zellen entsprechend da laden zu können und zu überwachen.
Mit Megabatterien gegen den Blackout. Stromspeicher für die Energiewende. Von Tobias Landwehr. Es sprachen Judith Jakob und Oliver El-Fayoumi. Ton und Technik Connor Schäfren. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2025.